Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jörg heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, schöne Grüße aus der Stadt, die es angeblich nicht gibt, aus Bielefeld.
Ja, Jörg, schön, dass du da bist. Ich war ja auch schon bei dir im Podcast. Heute drehen wir den Spieß mal um und starten natürlich ganz klassisch. Auch du darfst meiner mittlerweile 12-jährigen Tochter Mathilda mal erklären, was du so tust. Was würdest du ihr sagen?
Jetzt weiß ich natürlich, dass ich deinen Podcast natürlich nicht alle, aber schon häufiger höre und auch schätze, dass ich nicht ganz unvorbereitet bin. Und dann habe ich das mal so gesagt, also wenn ich mich jetzt so richtig vorbereite, ist auch doof. Also habe ich mal rekapituliert, wie ich es meinem Sohn erzähle. Und eben war noch ein Kumpel da von ihm, heute nicht, aber der hat mich vor 3 Wochen mal so gefragt, was machst du eigentlich? Und das gebe ich jetzt mal wieder. Und ich mache es mir vielleicht ein bisschen leicht. Ich sage immer zum einen, naja, irgendwie bin ich so ein bisschen wie ein Lehrer, aber für Erwachsene. Manchmal erzähle ich den Erwachsenen dann, was die so, wo sie was lernen, wenn sie was lernen wollen oder wo sie was lernen können, aber weniger so Mathe und Deutsch, sondern eher so Kommunikation, wie man miteinander spricht und bei Führungskräften vielleicht auch wie sie das machen oder auch wenn die Stress haben, wenn die sich streiten, also wie man so einen Konflikt angeht, dann erzähle ich denen manchmal, wie man damit umgehen kann und der vielleicht noch größere Anteil ist, dass ich Leute dabei helfe, ein bisschen besser zu werden, vergleichbar wie bei euch im Fußball. Also dann ist es auch so, dass der Trainer mal sagt, Mensch, probier das doch mal aus oder wo fühlt sich besonders wohl und in so einer Art mache ich das dann mit Erwachsenen, natürlich im beruflichen Kontext, nicht im Sport oder ganz selten zumindest. Und ja, dann bin ich sozusagen jemand, der hilft, dass man besser werden kann und sich bewusster wird. Und damit geben sich die meisten 10-jährigen Jungs zumindest zufrieden. Und ich hoffe, dass deine 12-jährige Tochter sich damit auch zufrieden geben würde.
Was gibt dir denn die Power, andere zu verbessern?
Ja, ich würde sagen, ich würde es vielleicht jetzt in so dem Kontext ein bisschen anders beschreiben wollen. Ich glaube gar nicht, dass ich jemanden verbessern kann. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ich helfe denen dabei, dass die sich selbst verbessern. Ne? Und meinst du, wo meine Energie dafür herkommt oder meine Motivation? Oder wie meinst du die Frage?
Ja, beides.
Okay, schade. Also ich glaube schon, dass es für mich also eine große Befriedigung ist, mich auch wirklich von innen motiviert, wenn ich erlebe, dass da so Entwicklung und Erkenntnis passiert. Also gar nicht mal so sehr in meinem Sinne. Ich habe da keine Aktien im Spiel. Ne? Dafür bin ich, wenn ich das mal so mit Verlaub sagen kann, auch Profi genug. Ich bin nicht missionarisch oder so. Sondern ich finde es schon toll, wenn jemand sagt, jetzt weiß ich, was ich will. Und das kann natürlich auch etwas sein, was ich gar nicht will, aber oder was ich gar nicht so gut finde. Und wenn ich dann diese Entwicklung erlebe, das finde ich schon wirklich toll, weil ich dann einfach einen Menschen sehe, der zufrieden ist und der selbstwirksam ist. Und jetzt könnte man lange ergründen, was es ist, aber das gibt mir Kraft, das macht mir Spaß. Und möglicherweise könnte man jetzt darüber sinnieren, ob es vielleicht auch so ein Anteil von Anerkennung ist, den ich dann dadurch erlange.
Ja, ich meine, wer braucht und wer will das nicht? Ne?
Genau, genau.
Das ist ja auch menschlich. Ja, und ich muss eigentlich sagen, dass ich aus ähnlicher Motivation eigentlich auch diesen Podcast mache, weil ich hoffe natürlich, dass hier und da, dass es auch dazu führt, dass Leute inspiriert werden und dann reflektieren, total, um zu mehr Klarheit zu kommen. Ich lasse mich zumindest sehr gern inspirieren von guten Geschichten, von Podcasts. Ich lese natürlich auch viel. Deswegen mache ich das natürlich auch gerne selbst, diese Geschichten hier zu erzählen, beziehungsweise erzählen zu lassen von Leuten wie dir. Aber ja.
Ja, und ist jetzt auch kein Spruch, den ich so raushole. Tatsächlich ist es so, dass ich ganz viel lerne ja auch dadurch. Ne? Also ich lerne ja auch durch die Entwicklung anderer ganz viel. Und ich habe einen hohen Anteil, also wenn man so meine Motivstruktur sich anguckt, dann habe ich ein hohes Motiv, so Wissen. Also ich eigne mir sehr gerne Wissen an, das kommt mir einfach zugute, dafür muss ich mich nicht groß anstrengen. Und deswegen ist das allein deswegen schon, ich lerne viel und das ist ja auch ein Motiv, warum ich viele Podcasts höre und jetzt auch halt selbst einmache und so. Und das ist schon etwas, was mich da auch sehr, sehr befriedigt. Und das ist in der Beratung ähnlich. Also natürlich unterscheide ich klar Coaching und Beratung, aber auch in der Beratung ist es so, dass ich es schon toll finde, wenn ich es schaffe, jemand zu begleiten, dass der dann erfolgreich ist mit seiner Organisation und mit seinem Geschäftsmodell und dadurch auch zufriedener wird. Und das macht mir schon Riesenspaß.
Du hast gesagt, du hilfst Menschen dabei, herauszufinden, was sie wollen. Wann hast du denn für dich herausgefunden, was du machen willst und wie?
Spät. Also, achso, das war noch ein Zusatz, den ich, aber ich gehe jetzt erstmal auf deine Frage nochmal ein, Entschuldigung. Also, ich bin ja vom Ursprung, ich habe Soziologie und Geschichtswissenschaften studiert und ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe das insbesondere gemacht, weil ich dachte, das ist das Einzige, was ich wirklich, glaube ich, gut kann und was mir richtig Spaß macht. Also ich habe mich immer für beide Themenfelder sehr interessiert und habe dann mal so fabuliert, dass ich vielleicht mal irgendwann für eine Stiftung arbeite oder so. Aber ich hatte keinen Plan, was daraus wirklich wird. Und das hat sich auch tatsächlich, ich bin danach wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen und nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil es die Chance ergeben hat. Also ich bin gar nicht aktiv auf die Suche gegangen, was ich gut kann und was ich will, sondern ich habe Angebote angenommen, die das Leben und mein damaliger Prof mir gemacht hat. Das war auch nicht so eine schöne Zeit, muss ich sagen, weil da habe ich gemerkt, dass ich das irgendwie nicht so gut kann und nicht will. Oder vielleicht hätte das eine mit dem anderen auch viel zu tun. Dann bin ich über Umwege im Vertrieb gelandet für einen Verlag. Das war schon besser, weil da konnte ich sozusagen mein Know-how und auch so ein bisschen Personal machen. Und dann habe ich eigentlich dabei erkannt, die Vermittlung, dann habe ich angefangen, so Schulungen zu geben, klassische Trainings auch gemacht, ganz lange. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, ich war dann in einem Verlag in Norddeutschland für 2 Jahre und vorher in Bielefeld bei einer Bertelsmann-Tochter. Und dann bin ich über Umwege, auch ist es wiederum zu mir gekommen, dass mir ein Kunde gesagt hat, Mensch, du machst das echt super mit dem Personal und mit diesem Weiterbildungsthemen. Mach das doch für uns, aber wir können dich nie anstellen. Da habe ich gesagt, ich selbstständig auf keinen Fall. Aber ich hätte total Bock dazu. Und da habe ich gesagt, mach doch Folgendes, gib mir doch einen Jahresvertrag. Ein Jahr versorgt ihr mich und dann gucke ich mal, ob Selbstständigkeit geht. Also eher naiv ein bisschen. Und das war der Tag meiner Selbstständigkeit vor vielen, vielen Jahren. Inzwischen grauhaarig, vor 23, 24, 25 Jahren. Noch länger, 30, ja, also über 25 Jahre her. Und seit dem Tag mache ich das mit sehr viel Begeisterung und jeden Morgen mit dem inneren Satz, wirklich, das will ich. Also das mache ich gerne und das Schöne ist auch, dass es zu den Bereichen meines Lebens gehört, wo ich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich das echt gut kann. Also das ist total schön, weil es gibt so viele Dinge im Leben, die ich nicht gut kann. Und das schmerzt mich auch manchmal, aber das kann ich gut und das macht es toll.
Dieser Podcast heißt ja nun mal New Work Chat und New Work hat er ja immer so als philosophische Grundlage sozusagen die große Frage von Friedrich Bergmann damals, der sich das alles mal erdacht hat. Die Frage, was willst du wirklich, wirklich tun? Und dafür braucht es also eine gewisse Klarheit und auch eine gewisse Entschiedenheit. Und gleichzeitig sehen wir bis heute Jahr für Jahr, dass die Gallup-Studie uns zeigt, dass Menschen bei der Arbeit nicht engagiert sind, nicht emotional investiert sind. Und es wirkt so, als ob die Klarheit auch fehlt, dass sie gar nicht wissen, was sie tun wollen. Was erlebst du in deiner Coaching-Arbeit, wenn du mit Führungskräften und Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenarbeitest? Wie ist es?
Naja, man muss so sagen, ich würde mal so an heute Nachmittag denken, da habe ich eine Führungskraft gecoacht, die in ihrer Verantwortung unter anderem auch, also wenn man das so durchdekliniert, die nächste Ebene jetzt vielleicht noch nicht, aber darunter, das sind wirklich Menschen, die eine Arbeit durchführen, die man durchaus als monoton, sich wiederholend und tatsächlich wenig sinnstiftend bezeichnen kann. Das ist Handwerk, das ist Shopfloor-Arbeit, das ist wirklich immer das Gleiche tun. Und ich glaube, dass das auch erstmal eine extrem privilegierte Fragestellung ist, dass ich sie überhaupt zulassen kann. Also, weil es gibt eben auch Berufsfelder, wo ich sage, und da muss ich auch mal so ein bisschen schmunzeln, wenn immer so über Purpose-Driven Organization gesprochen wird und wir müssen Purpose finden. Ja, finde ich auch, mache ich auch, finde ich auch total gut. Nur man muss auch mit viel Demut und Respekt, wie ich finde, damit umgehen, dass es Bereiche gibt, da könnte es fast zynisch wirken, wenn man sagt, was ist denn sozusagen der echte Zweck, den du leistest. Natürlich leisten die, über die ich gerade spreche, auch im Endeffekt tun die ganz, ganz viel dafür, dass am Ende was ganz, ganz Tolles passiert. Aber dass solche Leute sagen, ich tue das, was ich wirklich, wirklich will, ich glaube, das wäre schwierig. Das heißt, erstmal gilt es für mich zu unterscheiden, wer hat das Privileg, dass er das so beeinflussen kann, ne? Und dass er das wählen kann.
Ja, und deswegen ist ja an diesen New War-Klischees auch was dran, muss man mal einfach so konstatieren. Die Mutter der besten Freundin meiner ältesten Tochter, die ja. Hat zum Beispiel auch zwei Jobs, die arbeitet an der Tankstelle und danach noch woanders an der Kasse. Und die macht sich mit Sicherheit keine Gedanken über den Purpose oder so ein Pipifax, ja. Sondern da muss halt die Kohle rein, ne? Und das hat mit Privilegien zu tun hier.
Zum Beispiel, ich hatte heute das Gespräch mit dem Kunden und dann habe ich gesagt, ihr führt jetzt ja eine dritte Schicht ein. Also es geht darum, in dem Kontext haben wir gerade heute eine Aufgabenstellung gehabt, die eigentlich zwischen Coaching und Beratung liegt, nämlich da werden zwei Bereiche zusammengeführt, also auch insgesamt 2x10 Menschen zusammengeführt, 2 Führungskräfte übernehmen das, der Ort verändert sich und die darüber hängende Führungskraft ändert sich auch noch. Also echt ein Riesenthema. Und dann habe ich gesagt, ihr führt ja jetzt eine Nachtschicht ein. Sag ich, Mensch, wer macht denn das? Sagt, da haben wir sofort 3-4 Freiwillige. Sag ich, krass, ey, was treibt, da habe ich gesagt, was treibt diese Menschen an? Sagt er ja ganz klar, die verdienen dann wahrscheinlich so 400, 500 Euro brutto mehr. Und das brauchen die. Und das ist da deren Antrieb, dass die jede Nacht, jeden Abend, wenn andere ins Bett gehen, fahren die zur Arbeit und kommen morgens um 6:30 nach Hause. Das ist ein hartes Brett. Da ziehe ich den Hut vor.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Unternehmen, die sich besonders angestrengt darum kümmern, den Purpose zu finden oder zu erfinden, auch mit Workshops und externen Beratern und so weiter, dass es bei denen tatsächlich oft nicht so organisch da ist. Ne? Also ich habe ja jetzt gerade einen neuen Job begonnen als Referent für Marketing und Kommunikation beim CJD, also eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen. Da gibt es also Kindergärten und Schulen und Kliniken und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und ganz viel. Danke. Und die machen sich natürlich gar keine Gedanken über Purpose oder so. Es ist normal. Ja? Es ist sinnstiftendes Arbeiten. Und das finde ich schon sehr interessant im Direktvergleich zu Werbeagenturen zum Beispiel, wo ich auch gearbeitet habe. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert, wie Unternehmen damit umgehen. So. Ja, und du hast ja nun mal gute Einblicke in die Arbeit von Unternehmen und in die Köpfe der Menschen, die diese Unternehmen lenken. Vielleicht kannst du uns mal mit reinnehmen so in deinen Job. Wie sieht der so aus? Wie geht ihr vor, wenn ihr startet? Also gib uns mal Insights.
Ja, gerne. Total. Also ich könnte erstmal nach dem Ausschlussprinzip so ein bisschen erzählen, dass ich relativ wenig für Konzerne mache. Aber nicht, weil ich nicht will, das hat sich so ergeben. Also ich mache so Führungskräfte rein für Konzerne manchmal, aber dann bin ich eher sozusagen der Führungskräfte Trainer, vielleicht kann man sogar fast sagen. Ne? Also ich biete oft eher so Werkstätten an, aber das kann man so sagen. Der Schwerpunkt meiner Kunden sind, ich bin also kein Branchenprofi, ich bin Themenprofi. Die Branchen sind breit gefächert. Es sind sehr häufig mittelständische Unternehmen, so bis 5000 Mitarbeitende. Und ohne, dass ich dafür irgendwas getan habe, sehr häufig Familienunternehmen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Region, wobei ich vielleicht nur 30-40% hier in Ostwestfalen tätig bin. Die restliche Zeit bin ich in der Republik unterwegs, aber einen hohen Schwerpunkt Familienunternehmen. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Ich habe mich da auch schon früher und auch während des Studiums schon mit beschäftigt, auf einer eher wissenschaftlichen Ebene. Das könnte man so als einen Schwerpunkt sagen. Und wenn man so überlegt, was machst du denn da, dann ist es schon im weitesten Sinne Organisationsentwicklung, aber das ist jetzt auch ein großes Wort. Konkret eigentlich geht es fast immer darum, wie kann man Führung wirksamer machen und wie kann die Organisation wirksamer werden. Und das ist sehr häufig das ist Strategiearbeit, das ist aber auch, welches Führungsverständnis wollen wir eigentlich haben. Das ist ganz, ganz klassisch, aber total wichtiger denn je, finde ich, in der heutigen Zeit, wichtiger denn je, die Erarbeitung einer Vision. Wo wollen wir eigentlich hin? Langfristig. Jenseits dessen, dass wir Geld verdienen. Da zucken schon viele. Die Leute, die meisten, oftmals haben die ja so eine Vision. Wir wollen 2 Milliarden Umsatz. Habe ich gesagt, das ist keine Vision. Vision ist das jenseits dessen, was Geld bringt. Was wollt ihr denn eigentlich, ne? Also was ist denn euer Mehrwert auch? Da kommt das dann schon so ein bisschen mit Purpose rein. Und Mission, solche, also ganz klassische Dinge. Und ich glaube, ich hoffe, dass das meine Kunden auch so sagen würden. Ich glaube, mir gelingt es ganz gut, das sehr, sehr bedarfsorientiert zu machen. Also ich komme nicht mit dem Baukasten, ich sage immer, was braucht ihr? Und vor allem die Zauberfrage ist mal, was habt ihr bisher schon probiert? Weil kein Mensch beauftragt mich, wenn er nicht schon vorher irgendeine Idee hatte, ne? Das denkt man immer. Meistens also es gibt ja schon gedankliche Ansätze. Und ich komme ja irgendwie in einen Prozess rein. Und dann bin ich tatsächlich erstmal so derjenige, der genau erstmal ergründet. Und dann bringe ich in der Regel die Führungsmannschaft oder manchmal sind es die Familien auch wieder dazu, dass sie wissen, was sie wollen. Das ist ja eigentlich das größte Framing, weil auch bei einer Vision sage ich immer, die entscheidenden Fragen werden dann sein, nicht was sie wollen, sondern das, was sie lassen wollen zukünftig. Das sind die schmerzhaften Fragen, nämlich was machen wir dann nicht mehr? Das Familienunternehmen, was sich entscheidet, wir werden keine Produkte und keine Material mehr aus China bestellen, weil wir das mit unserem Anspruch und unserer Vision nach einer gesunden Welt nicht vereinbaren können, sowohl ökologisch als auch
also, chinesischen Produkten. Also eine gewisse Konsequenz braucht es.
Total. Meinst du, ne? Und da bin ich, glaube ich, sehr unbequem und auch mutig. Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn ich so ein Merkmal für mich benennen dürfte, dann wäre das so das mittelständische Familienunternehmen dabei zu begleiten, dass es weiß, was es will, damit es erfolgreich bleibt und ist. Ne?
Also ich finde, das ist ein sehr interessantes Segment. Also Mittelstand ja ohnehin, the backbone of the German economy, wie es immer so schön heißt, aber dann eben auch nochmal die Familienunternehmen im Speziellen. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie da deine Arbeit mit diesen Family Offices aussieht. Was ist das Besondere an diesen Organisationen? Ja. Wie ticken die? Vielleicht haben die ja auch wirklich so in der Summe die Kraft, die deutsche Wirtschaft jetzt in dieser Krisenzeit rauszuheben. Denn die sind ja irgendwie traditionell unterwegs. Die haben eine Historie und trotzdem können sie schnell und innovativ sein.
Ja, im besten Fall, ne? Wenn sie erfolgreich sind. Ja, absolut. Also ich will jetzt gar nicht mal so lehrbuchmäßig erklären, was ein Familienunternehmen ausmacht. Ich glaube, ich würde es mal, wenn ich darf, lieber also aus meiner Perspektive beschreiben, was mich so reizt daran. Also erstmal ist es ja toll, du hast ja zwei Ebenen. Du hast die Ebene der Organisation und du hast die Ebene der Familie. Und damit hast du ja schon mal ganz, ganz tolle Spielfelder für jemanden, der sich so wie ich dafür interessiert, was Menschen so miteinander machen. Dass es denen gut geht und auch manchmal, dass es denen schlecht geht. Und diese Dynamiken vermischen sich natürlich sehr häufig. Das heißt, oftmals ist auch meine Eintrittskarte für mein Mandat, dass ich sage, so ein bisschen scherzhaft, wollt ihr wirklich Weihnachten darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht? Oder wollt ihr euch einen Raum schaffen, der hier bei mir im Büro ist, dass ihr es ausklammert? Ne? Und dann sieht man schon ein tiefes Ausatmen. Ja, das brauchen wir, weil wir vermischen es permanent. Ne? Also das finde ich reizvoll. Ich bin ja vom, einen meiner großen Interessenschwerpunkte ist ja auch das Thema Konfliktmanagement. Hab vor zig Jahren das heißt, da kommt natürlich auch das ganze Thema Mediation, Moderation, Konfliktmanagement rein. Und es kommt das Thema Führung, weil letztendlich passiert Führung auch in Familien. Weil Führen heißt ja, die nicht entscheidbaren Entscheidungen treffen, und so weiter. Das heißt, diese Vermischung, das ist genau das, was mir unendlich viel Spaß macht. Ich bin sehr nah dran. Bin also sehr nah dran an dem, was in der Organisation passiert. Und diese unterschiedlichen Dynamiken und auch diese ja ganz tollen Menschen. Ich lerne echt tolle Menschen kennen, die mit übrigens mit hoher, also in 99,9% der Fälle erlebe ich eine hohe Dankbarkeit, eine hohe Partnerschaftlichkeit, eine hohe Fairness auch in der Geschäftsbeziehung. Und manchmal dann sogar Bekanntschaften fürs Leben, vielleicht sogar schon fast freundschaftsanmutend. Und das ist schon toll. Und das macht für mich sozusagen meinen Reiz auch für Familienunternehmen aus, dass da diese ganze Dynamik natürlich nochmal fokussiert und verstärkt ist durch diese Familiendynamik. Ne? Auch mit allen Leid übrigens, ne? Dass manche Dinge, die sind nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil natürlich diese Konflikte dann auch ausgelebt werden müssen.
Ja, ich habe ja hier auch schon im New Work Chat interessante Familienunternehmen kennenlernen können. Denkt da zum Beispiel an Tim Rath und seinen Vater, also ja. Noch mehr Raths waren hier zu Gast im Podcast. Also Vater-Sohn war sehr interessant. Dann hatte ich die Ernst-Zwillinge, die nicht nur zusammen aufgewachsen sind, sondern eben auch eine Company zusammen gegründet haben, eine Architekturfirma, die mittlerweile echt erfolgreich mit ganz vielen Standorten in Deutschland ist, Ernst Quadrat. Und das Spannende ist dann zu sehen, wie sich diese Familienmitglieder verstehen, weil die sich eben schon ewig kennen und ihre Sätze beenden können. Und gleichzeitig gibt es dann ganz besondere Spannungen auch. Aber, das weißt du als Coach am besten, in Spannungen liegen auch große Wachstumschancen.
Ja, und das Spannende ist zum Beispiel, dass man sowohl auf beiden Ebenen da so auch Lösungen erzeugen kann. Also ich sage ja immer sehr häufig, die Qualität eines Teams zeigt sich dadurch, dass es darüber sprechen kann, wie es miteinander spricht. Und die Qualität einer Familie, wie ich finde, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie darüber sprechen können, wie sprechen wir eigentlich miteinander hier. Ne? Also ich habe mit einem 10-jährigen Sohn hier natürlich immer die absolute Live-Expertise, die ich mir aneignen kann. Auf einer etwas fachlichen Ebene würde man ja über Metakommunikation sprechen. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass die Familien, die ich begleite, im beruflichen Kontexten diese Metakommunikation, also diese Kompetenz, darüber zu sprechen, wie sprechen wir miteinander, erleben, dann gibt es so eine Übertragung in das Private. Und plötzlich erzählen die mir, dass sie Themen aus der Welt räumen konnten, weil sie jetzt diese Rahmung hatten. Wir haben es geschafft, Dinge besprechbar zu machen. Und das wäre eigentlich auch nochmal, eigentlich bin ich ja nur ein Fachanwalt, um Dinge besprechbar zu machen. So könnte ich meinen Job eigentlich auch machen.
Ja, man friert mal was ein, ne? Ja. Eine Situation, ein Teamgefüge. Man drückt mal Pause und zoomt mal raus und guckt sich das gemeinsam an.
Genau.
Hab da auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, wenn wir im Team Retros gemacht haben. Also das ist immer sehr, sehr heilsam. Das haben wir selbst in der Familie hier schon gemacht mit den Kindern. Alle kommen zusammen und wir lassen uns ausreden und hören uns zu.
Und das ist übrigens auch ein Spruch, den ich auch in meinem Podcast, glaube ich, schon zigmal gesagt habe. Also falls jemand das schon mal gehört hat, tut es mir leid. Retros sind für mich Gold, weil Retros sind einer der wenigen Dinge, leider oder Gott sei Dank, will ich gar nicht bewerten, die aus dem ganzen Thema der Agilität einen absoluten Gamechanger gebracht haben, weil sie haben plötzlich, es gibt eine Methode, die kann man benennen, die kann man auch für Leute, die es unbedingt schriftlich haben wollen, die kann man aufschreiben. Und eigentlich ist das ja nichts anderes als eine Retrospektive. Und das ist ja was ganz, ganz Tolles, dass ich plötzlich auf einer anderen Ebene reflektiere, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich in Unternehmen bin, Teams, die mit Retros arbeiten, haben einen in meiner Wahrnehmung deutlich höheren Reifegrad, was deren Kompetenzen angeht, mit Konflikten umzugehen, mit Spannungen umzugehen.
Ja, genau, beim Planning zum Beispiel, da erzählt natürlich jeder, wie viel er zu tun hat und wie toll das alles wahrscheinlich wird. Aber bei der Retro, da guckt man nun mal auf das, was gelaufen ist, ne? Das ist nun mal, wie es ist. Das kann man nicht unbedingt zerreden.
Und das ist tatsächlich ganz spannend und ganz toll, dass man das, und Retros ist eigentlich steht immer in meinem Pflichtnetz. Wenn ich nach Empfehlungen gefragt werde oder wenn ich zwischendurch rausgehe oder irgendwann verabschiede ich mich ja auch, das ist ja auch immer klar, ich komme, um zu gehen, sage ich immer, also ich will mich da gar nicht dauerhaft irgendwie sesshaft machen, dann sage ich immer, denk dran.
Ich dachte, du machst nur Jahresverträge, Jörg.
Nee, ich sage immer, ich mache gar keine, für mich gibt's das nicht, tatsächlich. Auch nicht im Coaching oder so, weil Das habe ich noch nie gemacht, weil ganz ehrlich, die nicht mehr wollen, die finden.
Na, zum Anfang deiner Karriere hast du doch erzählt.
Ach so, ja, stimmt. Ach, darauf zielst du ab. Jo, aber das war ja sozusagen ein Subunternehmer, da war ich halt Subunternehmer. Also das, ja genau. Aber da hast du recht, darauf hast du jetzt angespielt. Ich dachte eher, auf diese Unart spielst du an, dass es natürlich immer noch Kollegen und Kolleginnen gibt. Ich will ja niemand zu nahe treten, die immer mit solchen Sachen, jetzt machen wir mindestens so viel und Mindestabnahme, das ist Murks, finde ich. Das, weil Kunden, die es gut finden, die kommen eh und die es nicht gut finden, die werden zu Recht einen Weg finden, wie sie sich da rausziehen können. Also insofern.
Welche Frage sollte in jeder Retro gestellt werden?
Na, definitiv, was war richtig gut? Und wo können wir besser werden? Nicht besonders originell, die Standardfragen. Was können wir voneinander lernen?
Wäre auch eine sehr gute Frage.
Was hat mich überrascht? Und was hat mich nachdenklich gestimmt? Na, das wären so Fragen, die mir jetzt gerade so, also da bin ich jetzt aus der Hüfte raus, aber wenn ich mal Retros so moderiere, manchmal auch, dann versuche ich natürlich auch immer, das Unvorbereitete, da kriegst du ja die größten Materialien. Wenn die so routiniert sind, dass sie abspulen, kommt ja nichts Neues. Ne? Und man kann sehr viel mit Zirkularität arbeiten, im Sinne von, was glaubst du eigentlich, was der Gabriel diese Woche am herausforderndsten fand? Also über Ecke fragen, also zirkuläre Fragetechnik anwenden. Ne? Oder was glaubst du eigentlich, was unsere Kunden, denen wir das jetzt geschickt haben, was die am meisten überrascht hat? Und was die uns sagen würden, was wir noch lernen können? Also über Ecke fragen, das bringt nochmal echt eine gute Energie.
Machst du dann selber für dich auch Retros oder ähnliches in deinem eigenen Reflexionsprozess oder nimmst du dir vielleicht auch einen Coach oder wie arbeitest du?
Also wir sind ja ein Netzwerk, sage ich immer bewusst, weil natürlich sind meine Netzwerkpartner, also die allermeisten, zumindest die engsten, auch sehr, sehr gute Freunde von mir. Darüber hinaus sind sie auch Kollegen, weil sie eben für die Reden ist Silber arbeiten, aber das tun sie auch, weil wir gerne zusammenarbeiten und das tun sie auch nur sporadisch, weil sie sehr viel selbst zu tun haben über ihre eigene Unternehmung. Aber das ist sozusagen mein Kreis. Wir treffen uns mindestens einmal im Vierteljahr für 2 Tage und machen dann wirklich klassische Supervision, gehen Themen durch, was ein Riesenspaß ist und wir lassen es auch immer gut gehen dabei. Also wir gehen raus, gönnen uns abends auch eine Apfelsaftschorle oder Und ich habe natürlich auch zwei meiner Netzwerkpartner, die ich auch einzeln für mich nutze im One-to-One und auch durchaus im Coaching. Und die nutzen mich allerdings auch. Ich habe also das große Glück, dass wir es geschafft haben, weil wir uns beruflich kennengelernt haben. Ne? Also wir waren primär erstmal und das mache ich regelmäßig. Ich nerve sogar oft. Ich bin tatsächlich jemand, nicht weil ich jetzt damit kokettieren will, sondern ich bin schon jemand, der das braucht. Ich stelle zum Beispiel, wir haben so eine Gruppe, ich stelle viel häufiger Fragen, Mensch, was würdet ihr da machen? Und dann kommen mal die Antworten, das weißt du doch selber, Jörg. Und jetzt tu doch nicht so sinngemäß. Aber ich sichere mich sehr häufig ab, es tut mir gut. Und ich sehr häufig frage ich auch dann, also retrospektiv, dass ich mal so erzähle und die mich dann auch fragen, wie es gelaufen ist. Oder gestern hat gerade eine Netzwerk-Kollegin, die Tanja, eine lange Sprachnachricht geschickt und hat erzählt von einer Beratung. Und da machen wir tatsächlich eine asynchrone Retro, dass wir zu dritt asynchron sprechen und das klappt wunderbar.
Eine Sprachnachricht-Retro?
Ja, das ist genau. Interessant. Das geht tatsächlich ein Stück weit, ja. Also, weil wir es nicht schaffen, aber dann sagen wir, zeitversetzt geben wir unsere Kommentare und Rückmeldungen. Und ich muss gestehen, dass ich auch zunehmend, zumindest methodisch und inhaltlich, auch die KI für eine Retro nutze. Dass ich also sage, ich hatte den und den Fall und ich habe die und die machen, was könnte ich noch optimieren, was fällt dir auf? Und da gibt's auch erstaunliche Impulse für mich.
Kannst du dir denn vorstellen, dass wir irgendwann alle so ein AI Coach haben, mit dem wir uns zusammensetzen und der uns dann irgendwie auch hilft tatsächlich?
Ja, ich glaube, dass es die auch zum Teil schon gibt, weil die Frage ist ja, was heißt wirklich arbeiten können? Ne? Ich habe einen tollen Coachee, den ich begleite, ein junger Herr, der hat seine eigene KI programmiert und der hat mir auch gesagt, Jörg, dir ist aufgefallen, ich komme nur noch die Hälfte der Zeit in den Coachings, weil die andere Hälfte...
Ich komme jetzt seltener. Ja. Es gibt noch jemand anderen.
Ja, wirklich. Der sagt, ich habe dir jetzt so programmiert, dass ich sehr häufig frage, was würdest du tun? Und der ist auch noch so tough, der sagt mir, du, die Antworten sind oft auch ähnlich gut wie bei dir. Sag ich, schön, warum kommst du?
Ja, der hat wahrscheinlich alle deine Podcasts eingespeist,
Jörg. Ja, kann sein. Also der hat wirklich alle Protokolle, alles, was wir gearbeitet haben, hat er eingespeist. Aber er sagt, habe ich gesagt, Mensch, warum kommst du denn jetzt überhaupt? Und dann sagt er, ja, es gibt so ein paar Dinge, die gehen nicht, weil dieses Unvorbereitete, dieses, was hat er gesagt, liebevoll Provokative, was du manchmal hast, und dieses, ich weiß nicht, ob er es Paradox genannt hat, aber das ist ja durchaus etwas, was man im Coaching nutzen kann, dass man eben eher paradox da interveniert. Das kann die KI nicht und ich glaube, das wird sie über absehbare Zeit auch nicht können. Also die Qualität meines Coachings macht es ja nicht aus, dass ich Fragen stelle, die man in jedem Handbuch lesen kann, sondern dass ich zum Beispiel dann auch eher was Ungewöhnliches frage oder eben einfach eine Wahrnehmung schildere, zu sagen, Mensch, heute bist du aufgedrehter. Ne? Oder wie geht's denn jetzt wirklich? Ne? Und dann einfach mal schweigen. Dann passiert was. Und das kann der KI nicht.
Lass uns auch noch unbedingt über deinen Podcast sprechen.
Gerne.
Kannst du uns mal mit reinnehmen in eine Episode, die für dich ein Highlight war? Und vor allen Dingen auch, warum du da gern zurückdenkst.
Das fällt mir jetzt ganz schwer, aber ich erzähle eine, die ich gestern erzählt habe, weil sie, weil sie mir als erstes jetzt auch einfällt und weil sie gestern, ich habe ja am Anfang meines Podcasts, also ich gehöre ja zu denen, die das schon sehr lange machen, aber Gabriel, du bist ja einer, der es ja noch viel länger macht und ich habe ja, ohne dass wir uns kannten, dich schon bei LinkedIn.
Ja, es kommt ja nicht darauf an, wie lange man es schon macht, sondern wie lange man es noch macht.
Genau, aber ich will damit nur sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen koketthaft sage, ich bin ja schon etwas länger dabei, dann sage ich ja, wen ich vor mir habe und das wollte ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass du da für mich ganz...
Wir beide gehören immerhin zu den wahrscheinlich Top 1 oder 2% der Podcaster oder der Podcasts, die noch laufen. Ja, die meisten haben ja irgendwann auch schon wieder aufgehört. Und das ist ja auch schon mal eine Leistung
Auf jeden Fall.
Von uns beiden.
Na, das war eine andere Frage.
Also welche Folge sollte man gehört haben,
das,
Jörg?
Ich würde es so formulieren, was ich erzählenswert finde. Und zwar, am Anfang meiner Podcast-Karriere habe ich Thomas de Maizière in meinem Podcast gehabt, den damaligen Innenminister und Verteidigungsminister. Und durch eine ganz wilde Geschichte. Podcast war noch nicht so wild. Der Thomas de Maizière hat ein Buch geschrieben über die Kunst des Führens. Und dann habe ich... wirklich bei seiner, also ich war mir ja klar, dass er nicht ans Telefon geht, sondern bei seiner Referentin angerufen und habe gesagt, hier ist das Podcast-Studio von dem Podcast Wirksam Führen zusammen neu gestalten. Und dann habe ich tatsächlich nach 2 Telefonaten einen Termin gekriegt. Und der Podcast begann, also seine Referentin hat alles vorbereitet und dann sagt sie, Herr de Maizière kommt gleich, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, der muss heute Abend noch zur NATO nach Brüssel. Also das war so die Anmoderation. Und dann kommt Thomas de Maizière auf den Bildschirm. Das erste Wort war nicht guten Tag. Und was? Also lassen Sie uns loslegen, meine Zeit ist knapp. So, und jetzt war ich als noch Newbie im Podcast-Geschäft und ich merkte, das war ein Adrenalin-Ausstoß, dazu geführt hat, dass ich mir die Folge nie angehört habe, nie. Aber ich habe sie mir nie, ich konnte nicht, weil ich dachte, ich möchte nicht wissen, was ich die ersten 20 Minuten erzählt habe, weil ich weiß es nicht mehr. Ich war total aufgeregt und also völlig drüber, glaube ich. Aber das änderte sich, als ich ihn nämlich gefragt habe, wie würde Angela Merkel eigentlich ihren Führungsstil beschreiben? Da hat er gesagt, oh, das hat mich noch nie jemand gefragt. Mich fragen immer alle, wie Angela Merkel geführt hat, aber das. Und dann merkte ich, dass das echt ein besseres Gespräch wurde. Und dann, nach 45 Minuten waren wir durch. Und jetzt dachte ich, jetzt geht er in seinen Hubschrauber. Und dann sagte ich, Herr de Maizière, herzlichen Dank. Sagt er, nee, warten Sie mal. Jetzt erzählen Sie doch mal, was Sie so machen. Und da habe ich mich noch 40 Minuten mit ihm unterhalten. Er hat mir erzählt, dass seine Frau auch Supervisorin ist, dass er, also ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und das ist für mich insofern ein Highlight gewesen, als dass es ein Mensch war, der viel zu tun hatte, dass der wirklich mit sehr viel Respekt auch den Podcast zum Beispiel beworben hat, was auch nicht alle machen gestern. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich auch damit sozusagen ein bisschen erzählen und konnte, ey, Podcast, das öffnet Türen, ne? Und das ist so toll. Ich hätte in meinem Leben nie eine Stunde 20 mit einem ehemaligen Minister gesprochen. Also das war ganz toll. Übrigens, der Fairness halber muss man sagen, ich habe ja auch Kevin Kühnert bei mir im Podcast gehabt, von der politischen Landschaft, und das kann ich mindestens genauso bestätigen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so zuverlässig, pünktlich, verständnisvoll einen Podcast gemacht hat. Also während bei Thomas de Maizière war ich total aufgeregt, bei Kevin Kühnert hatte ich ein Technikproblem. Wir konnten die ersten 10 Minuten nicht sprechen. Und er so, bleib entspannt, ich habe mir Zeit genommen. Also ganz toll. Das sind sozusagen die Highlights, die mir jetzt als erstes auf die Frage eingefallen ist.
Ich hatte ja auch mal einen Minister zu Gast. Und zwar war bei mir mal der Christian Pegel zu Gast, Digitalminister von Mecklenburg-Vorpommern. Und schöne Grüße, falls er zuhört. Hat mich auch sehr gefreut, dass es zustande kam. Und hatte endlich mal die Gelegenheit nachzufragen, warum wir so schlechtes Internet haben.
Und?
In Mecklenburg-Vorpommern. Und habe sogar eine Antwort bekommen. Er hat auch eingeräumt, dass es damals ein großer Fehler war, dass man den Netzausbau in die private Hand gegeben hat. Das hätte man eher staatlich durchziehen müssen, wie in Skandinavien oder eigentlich überall weltweit, außer bei uns. Und die privaten Mobilfunkanbieter haben das natürlich dann auf der Fläche in der Seenplatte und so weiter eher weniger ausgebaut. Aber ja, das war auch ein sehr spannender Podcast. Aber ja, back to you. Wenn man deinen Podcast nicht kennt, welche Folge sollte man hören, die das Ganze repräsentiert?
Oh, jetzt bringst du mich ja echt in die Bredouille, ne? Also ich glaube, dass ich komme zwar nicht da raus, aber ich muss mich da irgendwie noch ein bisschen rauswinden, weil es fällt mir echt unendlich schwer, irgendwas Repräsentatives zu sagen. Ich würde mal folgendermaßen sagen, ich finde ein spannendes, nicht unbedingt repräsentatives Podcast war mit Noni Höfner, die das Thema provokative Therapie macht und das im Kontext auch von Führung gesehen hat. Das fand ich eine Folge, die ich nachhaltig finde, weil die Noni Höfner einfach auch eine tolle Frau ist. Ich fand aber auch Sven Hannawald toll, weil er über seine Burnout-Geschichte und seinen Arbeitskontext erzählt hat. Das fand ich auch toll. Ich fand aber
auch ein toller Gast.
Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade mit Astrid Schulte, eine Familienunternehmerin aus Hamburg, gesprochen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wir kommen regional aus einer ähnlichen Gegend. Das heißt, du merkst, ich entziehe mich der Frage, sondern ich glaube, man kann ganz gut 3-4 Folgen so mal so reinhören, dann kriegt man ein Gefühl dafür. Und im Nachgang unseres Podcasts werde ich mich unendlich ärgern, welche Folge ich nicht erwähnt habe. Aber ich krieg's jetzt gerade nicht, wirklich nicht auf dem Schirm.
Macht nichts.
Eine zu benennen, wo ich sagen würde, das repräsentiert es ganz gut. Nee, fällt mir schwer. Sorry.
Wenn du eine Wildcard hättest, du könntest mit jedem Menschen der Welt sprechen, wen würdest du in deinen Podcast einladen?
Das ist jetzt sehr profan. Ich sage nicht der Papst. Ich sage nicht den Friedensnobelpreisträger. Ich sage nicht Putin. Also ich versuche schon seit langem, ich bin ja sehr fußballaffin. Und ich hätte immer gerne so den aktuellen Schalke-Trainer mal gehabt. Gerade jetzt, Muslic ist ein Phänomen, der auch viel zu dem Thema Charisma, wo ich ja auch, ach so, das ist eine Folge, da kann man mal reinhören, Professor Landwehr zum Thema Charisma und Fußball, das ist etwas, wo es repräsentativ ist, da geht es um Führung, da geht es um Wissenschaftlichkeit, da geht es um Fußball, und die empfehle ich, da kann man ganz viel hören, ja, also das ist die Folge mit Ralf Landwehr über das Thema, ich glaube, Führung und Charisma heißt sie. Das ist so etwa so ein Traum, den ich immer habe. So, ich bin halt sehr fußballaffin. Ich versuche eigentlich seit 3 Jahren Benedikt Höwedes mal irgendwie zu kriegen. Der wird das nie gelesen haben. Sowas, so ein Schalke-Spieler, so ein Schalke-Präsident, so ein Schalke-Trainer. Die Karte würde ich ziehen. Und hinterher würde ich mich ärgern, dass es natürlich kein Politiker oder kein toller Schauspieler geworden ist, die ich auch ganz toll finde. Aber spontane Antwort ist der aktuelle Schalke-Trainer, den hätte ich gerne bei mir im Podcast.
Und so Friedrich Merz, würdest du den auch interviewen?
Ja, den würde ich sehr gerne interviewen. Und da würde ich, das wäre spannend, weil ich sehr viele interessante Fragen hätte, was Führung angeht. Und auch Ausstrahlung und Kommunikation. ich würde auch ihn fragen, wie sozusagen, der hat ja durchaus mal, ich sage das jetzt frei in meiner politischen Meinung, ich fände ihn ja, es gibt ja durchaus Phasen, wo ich ihn als performant wahrgenommen
also
habe.
Also so nach außen meinst du?
Die,
wenn dann da.
Ja, aber diese, also im Moment finde ich, ist das schon interessant, das wäre mal eine böse Frage, wie er es schafft, diese Performance permanent im Moment nicht so zu zeigen. Also ich beschäftige mich auch im Nebenberuf, sage ich immer, also das gehe ich gar nicht so mit nach draußen, aber ich begleite ja auch viele Leute beim Thema Lampenfieber und Performance. Also Lampenfieber war, wie gehe ich mit Lampenfieber um? Und ich mache viel auch Einzelcoachings, wirklich Performance, also Ausstrahlung, Körpersprache, so richtig. Und das mache ich immer wieder mit sehr viel Freude und deswegen auch das Thema Charisma. Und da würde ich schon gerne mal über so jemand wie ihn sprechen. Den würde ich schon gerne challengen auch. Tatsächlich. Ja, hätte ich Bock drauf. Mach mal, klar, Gabel, mach mal zusammen.
Ja. Komm, also, ja. Ich habe das ja mit der lieben Jule. Grüße gehen raus. Jule Jankowski vom Good Work Podcast. Auch schon öfter besprochen. Wir müssten uns alle viel mehr auch Leute einladen, die Ecken und Kanten mitbringen und so auch Themen besprechbar machen, um die man sonst vielleicht so ein bisschen rumkurvt. Ich hatte ja zum Beispiel mal Kai Diekmann, den Ex-Bildchef, zu Gast im Podcast. Da gab es auch sehr geteilte Meinungen. Einige fanden das gut, andere fanden das nicht gut. Das wiederum hat mir gefallen, denn am Ende des Tages wollen wir uns ja nicht nur alle bestätigen, sondern wir dürfen ja auch mal ein bisschen in die Debatte einsteigen.
So.
Und solange das alles so im demokratischen Rahmen bleibt,
genau.
Also ein AfD-Mensch würde ich mir jetzt auch nicht einladen, aber...
Aber ich will dir eins verraten, Gabel. Ich habe auch versucht, Diekmann zu kriegen, als er das Buch geschrieben hat. Bei mir hat er leider abgesagt. Insofern Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Hätte ich sofort gemacht auch.
Ja, Jörg, da musst du halt ins kalte Wasser gehen, ne? Und schon hast du Connections zu interessanten Menschen.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also... Ja, genau. Also ich würde absolut, ich habe damals mal versucht... Also ich hätte auch gerne jetzt, ich habe ja dann de Maizière, CDU, Kühnert, SPD,
Würdest du einen AfD-Politiker interviewen?
Darf ich hier auch offen bekunden, dass ich...
Würdest du machen?
Nein, aber ich würde, ich habe definitiv jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein CSU-Wähler bin und auch kein CDU, aber ich würde auch super gerne, also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ich finde genau das, was du sagst, ich finde das sogar spannend und bereichernd.
Den Söder?
Sich mit solchen Menschen...
Sie.
da hätte ich richtig Spaß bei. Also das zum Beispiel. Oder auch, ich habe auch durchaus Gäste bei mir, die von ihrer Art der Führung, nehmen wir mal Politik zur Seite, eine ganz andere Einsicht haben. Und das sage ich auch im Podcast. Und das finde ich herausfordernd, weil in meiner Beratertätigkeit, Gabriel, da bin ich relativ... forsch. Das finde ich, das haben meine Kunden auch verdient. Dafür zahlen die Geld. Wenn ich denen nach dem Mund rede, ist ja Blödsinn. Im Podcast fällt es mir schwerer, aber zunehmend finde ich auch das wichtig, dass man da Kontur zeigt. Und das heißt ja noch lange nicht, dass ich Recht habe, sondern nur, dass ich eine andere Meinung habe, ne, zu gewissen Dingen. Und das finde ich, kann ich bestätigen. Ja, finde ich auch.
Siehst du dich denn in deiner Rolle als Host auch mehr als Diskutant oder mehr als Moderator, der den Rahmen gibt? Ich frage mich das ehrlicherweise auch manchmal auch selber. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe die ersten 200 Folgen, die ich gemacht habe, da war ich auch eigentlich sehr zurückhaltend und habe zugehört und irgendwann bin ich aber auch mehr dazu gekommen zu sagen, okay, lass uns mal über die Dinge sprechen. Ich bringe auch meine Perspektiven mit ein und heute würde ich sogar sagen, Podcast-Hosts ziehen sich so viel rein, die bilden sich eine Meinung, eine fundierte, und die sollten sie auch ausdrücken. Und vielleicht steigen wir dann auch mal in die Diskussion ein, im Guten. Aber wie ist es bei dir?
Also ich kann ganz klar sagen, ich habe mich lange Zeit, und so habe ich es auch nach außen postuliert, als jemand verstanden, der anderen eine Bühne bietet und dass ich damit sehr viel Wohlwollen rangehe und sogar gesagt habe, ich mache keinen Investigativjournalismus, sondern ich möchte meinen Gästen eine Bühne bieten. Die stehen im Mittelpunkt. Und ich muss gestehen, dass ich mich anfange, mit dieser Haltung zu langweilen. Und dass ich mir zunehmend auch merke an meiner Auswahl und auch an meiner Art der Fragen, das sind so kleine Blitzlichter. Und ich freue mich über deine Sätze gerade, weil sie mich nochmal bestätigen und auch nochmal anregen, darüber nachzudenken. Ich möchte tatsächlich auch eher ein bisschen mehr in die Rolle gehen, dass ich Was mir als Berater, glaube ich, wirklich gut gelingt, dass ich auch ein bisschen mehr den anderen fordere und ein bisschen mehr da auch in die Diskussion gebe und auch selbst mehr Kontur zeige, ne? Weil das, da gibt's am Anfang auch bei mir ganz viele Folgen, wo ich auch innerlich gedacht habe, jeder, der mich kennt, weiß doch, dass ich konträr eine andere Meinung dazu habe. Und das habe ich dann oft auch weggelächelt, das gebe ich zu. Also ich habe nicht zugestimmt, aber ich habe auch nicht widersprochen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Was hat dich verändert durch den Podcast?
Ja, jetzt nicht in der Reihenfolge der Priorität, aber ich glaube, eins, was anders geworden ist, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen so an meiner Sprache und an meinem Sprechtempo und so gearbeitet. Ich glaube, dass ich auch noch mal die Seite von mir entdeckt habe, dass ich diese Kontaktaufnahme und diese Neugierde auf andere Menschen, dass ich daraus, also dass ich das hatte und dass ich jetzt ein Forum gefunden habe und dass ich viel, viel offener auch in anderen Kontexten damit umgehe, wenn ich Menschen kennenlernen möchte. Natürlich ist das naheliegend, sie zum Podcast einzuladen, aber ich gehe offener mit dem Bedürfnis um, vielleicht nicht ganz so plump, aber vielleicht ist auch gar nicht plump, zu sagen, ich würde dich gerne kennenlernen, weil das ist interessant, was du so erzählst, ne? Und das hat mich so ein Stück weit verändert.
Denn man merkt doch und, immer wieder, auch beim Podcast-Recording, ja, man kann von jedem Menschen so viel lernen. Und ich habe das dadurch total auch nochmal ganz neu verinnerlicht, also dann auch außerhalb der Podcasts, wie gute Fragen eigentlich uns so viel,
ja,
vermitteln können, also so viele Türen, ja, öffnen können.
Und da ist Podcast natürlich ein super Mittel für, aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, die mich verändert haben. Und natürlich merke ich, was ich total schön finde, dass ein Podcast zumindest eine Wirkung hat, weil ich öfter von Menschen angesprochen werde, wo ich nie gedacht hätte, die hören sich jede Folge von mir an. Also dann bin ich so, wow, ey, das ist echt, ja, das finde ich toll, dass ich so eine Sicherheit auch darin gewinne, das, was ich zumindest in dem Kontext sage, scheint einen Mehrwert für viele oder für die zu bieten. Das tut mir gut, da freue ich mich sehr drüber.
Jörg, was kannst du uns abschließend noch mit auf den Weg geben? Als Final Message nach vielen Jahren Coaching, aber auch nach diesem Podcast heute. Was hast du noch für uns in der Pipeline?
Vielleicht würde ich es eher so als eine Zusammenfassung oder für mich als eine Form der besonderen Zusammenfassung sehen. Wenn man mal so überlegt, was wir die letzten Minuten gerade, Gabriel, ausgetauscht haben, dann würde ich das nochmal aus der Rolle meiner Profession auch als Appell daran sehen, ey Leute, wenn ihr euch mit Führung beschäftigt, ne, dann fangt mit Selbstführung an. Das ist extrem wichtig und nicht immer sofort bei dem anderen. Und dann würde ich sagen, fokussiert euch nicht nur auf dieses 1:1, sondern auch auf die Dynamiken von Teams und was da mit den Menschen passiert. Das finde ich extrem wichtig. Aber das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Zu viel Dogmatismus hilft keinem, gerade wenn es auch so beim Coaching und so angeht, sondern dass man mit einer gewissen Offenheit daran geht. Ich bin so froh, dass Coaching inzwischen so etabliert ist und dass man eben, ja, ich kann nur jedem ermutigen und mich auch selbst immer wieder, wir lernen am meisten, wenn wir in Kontakt gehen und auch andere fragen, wie wirke ich, und dass man sich das einholt. Das fände ich nochmal so wichtig, also als Rückschluss oder als kleine, klitzekleine Zusammenfassung von Teilen des Gespräches. Aber ich habe gar nichts mehr, was ich zum Besten geben will, was ich wichtig fände, sondern ich glaube, dass da erstens schon vieles bei war und dass die Leute auch selbst jetzt, vielleicht konnten wir ein, zwei Anregungen geben, wo die Leute selbst drauf kommen und selbst sagen, Mensch, das, darüber denke ich mal nach oder das nehme ich mal mit. Das könnte ja sein.
Cool. Jörg, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Wir treffen uns nächstes Mal wieder bei mir in Warnemünde am alten Strom mit Blick auf die Fischkutter, hoffentlich, so wie letztes Mal. Oder wir treffen uns irgendwie bei dir. Schön, dass du da warst. Viel Spaß weiterhin auch bei deiner Arbeit. Viel Freude bei deinem Podcast. Leute, ihr hört am besten mal rein. Wir tun alles in die Shownotes. und dir ja viel Gesundheit, bleib gesund und bis bald, Jörg.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Gabriel, für deine Einladung. Es war mir eine große Freude und auch ein bisschen Ehre, weil du bist ja ein Podcast-Kollege, ein dank unserer persönlichen Begegnung, das habe ich im Vorgespräch gesagt, jetzt auch ein Mensch, wo ich, du gehörst auch zu den Menschen, die dann bereichernd sind, wenn man sie persönlich kennenlernt. Das freut mich sehr. Und ja, wenn ich in deiner Gegend bin, dann wirst du nicht umhin kommen, dass wir in Warnemünde uns wiedersehen. Es wäre mir eine Freude.
In diesem Sinne, mach's gut.
Du auch.
Bis bald.
Dankeschön. Ciao.